Wer den Landrat oder den Bürgermeister anrufen lässt, um eine Kartensperre aufzuheben, der bekommt richtig Ärger. Diesen Satz sagt Dirk Emmert, halb im Scherz, halb nicht, bei der Vereinsvertretersitzung in Niederense. Der Hintergrund dahinter ist ganz schön ernst. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, vielleicht erinnerst du dich, eine aufgehobene Spielersperre, ein Telefonat zwischen Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino. Was ganz oben in der Weltpolitik des Fußballs passiert, das spüren sie auch ganz unten, im Kreis Waldeck, bei einem Verein, bei uns hier, bei den Schiedsrichtern, bei jedem, der am Wochenende auf dem Sportplatz im Waldecker Land steht. Dirk Emmert ist seit 2024 Kreisfußballwart des Kreises Waldeck, gewählt mit 100% der Stimmen, der jüngste Amtsinhaber in der Geschichte des Kreises. Seit November 25 trägt er zusätzlich noch die Verantwortung als Kasseler Regionalbeauftragter. Und er sagt, der Ton wird rauer. Nicht nur ganz oben in der Fußballwelt, auch bei uns. Was macht das mit dem Amateurfußball, wenn das Vertrauen in die Regeln von der Weltmeisterschaft bis zur Kreisliga bröckelt? Genau darüber spreche ich mit ihm. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 69 vom 25. August 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es um den Fußball im Waldecker Land, um die Nachwirkungen der Weltmeisterschaft, um einen raueren Ton zwischen den Vereinen und Kreisfußballausschuss, um die Fusion mit dem Kreis Frankenberg und um die Frage, wie der Fußball bei uns in 5 Jahren aussieht. Mein Gast ist Dirk Emmert, Kreisfußballwart des Kreises Waldeck. Und außerdem gibt es noch eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Korbach. Los geht's. Mir gegenüber sitzt Dirk Emmert, er lebt in Sachsenberg, ist von Beruf Betriebswirt, verheiratet und Vater zweier Töchter. Seit 2024 ist er Kreisfußballwart des Kreises Waldeck und gewählt wurde mit 100% der Stimmen als jüngster Amtsinhaber im Kreis in der Geschichte. Seit November 25 trägt er zusätzlich als Kasseler Regionalbeauftragter Verantwortung über die Kreisgrenzen hinweg. Zum Fußball kam er über den SV Neukirchen, wo er lange Vorsitzender war und bevor er dann Klassenleiter und Stellvertreter seines Vorgängers im Amt Gottfried Henkelmann wurde. Emmert ist Schiedsrichter und er bringt also eine weitere Perspektive mit zu diesem Gespräch und ist 42 Jahre alt. Dirk, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und freue mich auf das Gespräch.
Ja, ja, wir haben einen schönen Aufhänger gefunden, schön in Anführungsstrichen. Du hast in Niederense gesagt, habe ich bei meiner Recherche gefunden, wer den Landrat oder den Bürgermeister anrufen lässt, um eine Kartensperre aufzuheben, der bekommt richtig Ärger, Zitat. Wer hat angerufen?
Bis jetzt glücklicherweise noch keiner. Ich glaube, das wurde sich auch zu Herzen genommen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das, was ich da so salopp dahin geplätschert habe, ist mit dem ernsten Hintergrund, das war ja diese Geschichte aus der FIFA-WM, aus der letzten in 2026. Und ich habe es auf der Vereinsvertretersitzung schon gesagt, wir haben, als das ganze Thema aufkam, ganz viele Gespräche digital geführt natürlich und haben uns sehr geärgert darüber, was da gelaufen ist. Kann man ganz klar sagen.
Als Hintergrund noch, wer es jetzt nicht mitbekommen hat, da wurde eine Sperre eines Spielers aufgehoben, nachdem Donald Trump und Infantino telefoniert hatten, sagen wir mal. Das rüttelt natürlich am Vertrauen, an den Regeln, die reichen ja von den Profis bis zu den Amateuren runter. Welche Auswirkungen hast du so ausgemacht? Was hat das bewirkt, dieser Vorgang?
Im Grunde genommen tut man den Vereinsverantwortlichen im ersten Schritt dann natürlich ein bisschen Unrecht, weil das, was uns dann natürlich im Kopf hängt, ist dann der Anruf nach einer Sperre, nach einer roten Karte beim Klassenleiter oder beim Verantwortlichen, um diese Sperre zu reduzieren oder beim Einzelrichter. Das wird in 99,9% der Fälle wird das nicht passieren. Das machen die Vereinsverantwortlichen, unsere nicht. Dafür lege ich meine Hand tatsächlich ins Feuer. Aber im ersten Schritt ist natürlich dieser Gedanke erstmal da. Ne? Was prasselt jetzt in diesem Augenblick da im Nachgeschaltet auf uns ein? Und das tut dem Fußball Unrecht und das tut auch allen Unrecht, die sich mit der Organisation des Ganzen auskennen. Und es ist auch nicht förderlich für das Zusammenarbeiten insgesamt. Und deswegen haben wir da gerade die Sportgerichtsbarkeit und ich und auch die Schiedsrichterei und ich, wir haben wirklich lange darüber diskutiert, was da eigentlich passiert und dass wir das eigentlich gar nicht abschätzen können, was da für Auswirkungen noch kommen.
Jetzt gab ja noch zusätzlich was, den Versuch von Infantino, dann die Anteile an den FIFA-Wettbewerben zu verkaufen. Wie war so deine Reaktion darauf? Wie sehr hat dich das geärgert, frustriert? Wie war so das Gefühl?
Mich frustriert eher dieses Dahinplätschern und dieses Auslaufen des ganzen Themas. Man hört jetzt nichts mehr davon. Also es ist so, dass selbst die UEFA ja im ersten Moment losgepoltert hat, aus meiner Sicht allerdings aus reinem Eigennutzen, weil wenn man sich weiter einliest in die ganze Geschichte, dann stehen da Fußball-Weltmeisterschaften für alle 2 Jahre zur Disposition, was natürlich den Turnus auch für die UEFA wieder durcheinander wirft. Und wenn man sich jetzt dann die ganzen Entwicklungen ansieht, was aus dieser Geschichte geworden ist, einer der Rädelsführer, die gegen Infantino gesprochen haben, ist gestern oder vorgestern dann zurückgetreten oder wurde gebeten, seinen Stuhl zu räumen oder was auch immer. Was ist das für eine Entwicklung? Wir sehen immer mehr, dass der Fußball in der Sphäre kommerzialisiert wird bis hinten gegen. Es ist unfassbar schwierig für uns immer wieder daran zu denken, dass es Profisport ist und dass wir im Amateursport sind. Gleichzeitig ist es aber auch immer schwieriger zu sagen, die Schere geht immer weiter auseinander, weil das wollen wir nicht. Also wir wollen nicht, dass die Schere auseinander geht, aber wir tun uns immer schwer damit, die Vergleiche zu ziehen. Und irgendwann heißt es dann, ja, ihr da oben und wir hier unten. Und irgendwann ist es die Basis und irgendwann ist es der Verein. Und dann ist es irgendwann, ihr da oben der Kreisfußballausschuss und wir hier unten die Vereine. Das sind dann immer so die Scheren und die Vergleiche, die gezogen werden. Und wir spüren die Auswirkungen. Das ist so.
Spürt man die Auswirkungen so beim Nachwuchs schon oder bei der Begeisterung der Fans oder die dabei sind? Wo spürt man das?
In den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Vereine, mit den Gesprächen mit den Fans oder sonstigen Personen, die rund um den Sport dabei sind, aber auch mit den Fußballern. Ne? Wenn ich weiß, ganz viele Menschen in meinem Umfeld haben sich gar nicht so viele Spiele der WM angeguckt, wo ich dann trotzdem immer noch Werbung mache dafür, weil ich habe wirklich versucht, alles mir anzusehen, was frei empfangbar war. Weil ich sage, ich will den Fußball sehen, ich will die Entwicklung sehen. Wo entwickelt sich der Fußball hin? Ne? Wenn man sieht, die Spanier haben jetzt diese Weltmeisterschaft gewonnen, mit welcher Art des Fußballspielens? Da redet keiner mehr drüber. Es geht nur noch um die FIFA, nur noch um die verkaufte WM, nur noch um die Rechte, nur noch um die rote Karte. Und das finde ich irgendwo, das läuft dann aus dem Ruder. Das darf nicht sein, gerade nach einer Weltmeisterschaft. Da sollten wir uns eigentlich drüber unterhalten, was machen wir mit den Erkenntnissen aus dem Abschneiden der deutschen Mannschaft? Was betrifft uns davon an der Basis? Was trifft uns davon in der Zukunft? Worauf müssen wir uns einstellen? Und wir unterhalten uns da nicht drüber. Wir haben jetzt einen neuen Bundestrainer. Okay, bin ich total gut mit. Freue ich mich drauf. Wird eine Entwicklung. Wir haben keinerlei Sicht auf die Spanier. Denen wird quasi der Weltmeistertitel so ein bisschen genommen, die Freude darüber. Weil jetzt das Thema anders ist. Und wir sind gerade 4 Wochen aus der WM raus.
Fühlt sich länger an, ja. Gucken wir mal von der WM, der Weltmeisterschaft, hier direkt auf unsere Region. Und da gibt es keinen besseren Experten als Thorsten Spohr. Er ist Leiter der Sportredaktion der WLZ. Und er übernimmt jetzt mal das Gespräch. Und wir schauen mal so auf den regionalen und lokalen Spielbetrieb und seine Auswirkungen.
Ja, danke Dennis, dass auch ich hier sein darf und Dirk, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja zuletzt auch auf der Vereinsvertretersitzung, die ja eben schon angesprochen wurde, getroffen und da hast du nicht nur das mit Hinblick auf die WM gesagt, sondern auch, der Ton wird insgesamt rauer. Woran machst du das fest?
Grundsätzlich spüren wir das eigentlich alle. Und jeder, der so ein bisschen in sich hineinhorcht, spürt eine wachsende Unzufriedenheit im Generellen. Wir haben alle immer wieder im Ohr, dass irgendwas querläuft oder irgendjemandem irgendwas nicht passt. Es ist so, dass wir mittlerweile so viel, dass uns so viel Gegenwehr entgegenspringt bezüglich Spielverlegung, Klasseneinteilung, wo wir uns natürlich wünschen, so ein bisschen den Blick zu heben und auch ein bisschen Verständnis für uns zu haben. Wir sind ja auch nur Ehrenamtliche und wir machen nichts aus Gutdünken oder nichts aus einer Emotion raus oder nichts aus Willkür, sondern wir versuchen schon, den Blick über ein Kreisgebiet zu schaffen, um die Arbeit dann für die allermeisten Vereine richtig zu machen. Und selbst wenn uns dann Dinge unterlaufen oder es kürzlich bei der Einteilung dann zu Diskussionen kommt, dann reflektiere ich das persönlich. Also der Dirk Emmert in mir, der reflektiert das immer. Also der hat immer damit zu tun, auch länger noch, dass es diese, ich sage jetzt mal, Unzufriedenheiten gibt. Und das wird mehr. Also es wird mehr Unzufriedenheit. Jetzt kann man natürlich dann das darauf schieben, dass wir im Kreisfußballausschuss qualitativ immer schlechtere Arbeit machen. Aber das ist ja nicht so. Wir machen alles genauso, wie wir in den Jahren zuvor auch gemacht haben. Es ist halt immer so ein Stück weit auch die Sicht des Vereinsverantwortlichen, der uns gegenüber sitzt. Trotzdem sage ich, dass der Ton in dieser Diskussion schärfer wird.
Wo ist für dich, ich sag mal, so die Grenze von dem, was ihr auch bereit seid zu ertragen?
Also ich glaube, wenn es wirklich persönlich wird, dann ist eine Grenze erreicht. Aber das hatten wir nicht. Ja. Also wir bewegen uns immer noch auf Augenhöhe. Also mit jedem Vereinsverantwortlichen, mit dem ich spreche, wir bewegen uns auf Augenhöhe. Das war immer so und das war auch in der kürzeren Vergangenheit so. Definitiv. Also es ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, da springt einer aus der Reihe und mir ist da richtig entgegengeworfen worden. Sowas natürlich nicht. Aber wir merken, dass der Ton tatsächlich ernster und rauer wird in der Art und Weise, wie er gesetzt wird. Man sagt immer ganz leicht, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Und wir merken, dass in unseren Wald schärfer reingerufen wird mittlerweile. Wir versuchen das runterzuschlucken, ne, überhaupt keine Frage. Und wir versuchen das in irgendeiner emotionslosen Art und Weise so ein Stück weit abzumoderieren dann, weil wir natürlich Verständnis für die Vereinsverantwortlichen haben. Aber es ist spürbar, das ist so. Egal, ob es eine E-Mail ist oder ein Anruf, wo uns dann deutliche Worte entgegenschwingen.
Und als Kreisfußballwart musst du dich ja auch diesen Konflikten stellen. Du musst Entscheidungen treffen. Du kannst das nicht alles aushalten. Du kannst es auch nicht jedem recht machen. Macht es da diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dass dieser Mangel an der Fähigkeit zu kompromissen, macht das auch im Sport mittlerweile einfach die Arbeit viel, viel komplizierter?
Ich würde nicht sagen viel komplizierter, aber es macht es zunehmend ein Stück anstrengender. Da, wo wir uns, ich bin 2019 eingestiegen, da, wo wir uns da bewegt haben, ich hatte als Klassenleiter der C-Klasse angefangen, wir haben ganz viele Leute hatten irre Verständnis für mich und für meine Arbeit und ich habe auch immer ganz vorsichtig agiert und habe ich immer abgestimmt, auch mit dem Gottfried und mit den anderen Klassenleitern. Es war ganz wichtig, dass ich diese Gespräche gesucht habe, aber es ist schon so, dass ich sagen würde, es ist jetzt katalysiert durch die Entwicklung der letzten Jahre anstrengender. Ja, das ist tatsächlich so. Erster Katalysator, die Corona-Zeit. Das war für uns schwierig. Also wirklich.
Und Beispiele für solche Konflikte hatten wir in den letzten 3-4 Wochen auch genügend. Wir haben die Versetzung von Hillershausen in den Süden. Der SV hat das vielleicht auch aus seiner Sicht verständlicherweise nicht so prickelnd gefunden. Wir hatten jetzt kürzlich erst das Waldecker-Pokalspiel in Usseln, diese Absage, wo du ja auch mit involviert warst und was ja auch von Usselner Seite dann doch schon etwas härter kritisiert wurde. Du hast es eben schon mal gesagt, wie sehr beschäftigt dich so etwas im Nachhinein?
Das muss man aus zwei Seiten beantworten. Den Kreisfußballwart und Klassenleiter und Pokalspielleiter, der darf das nicht an sich ranlassen. Der Dirk Emmert, den beschäftigt das. Eine ganze Weile.
Und wie geht der Dirk Emmert damit um? Die Person, Privatperson Dirk Emmert?
Ein die Privatperson Dirk Emmert reflektiert. Ganz stark. Und das auch über einen längeren Zeitraum. Ich bin als Mensch so, dass ich gelernt habe, mich selbst zu hinterfragen und das zuweilen auch zu deutlich und zu viel mache. Das weiß ich, aber ich weiß, damit umzugehen. Gerade in den genannten Fällen beschäftigt mich das persönlich immer länger. Also, weil ich immer sehr bestrebsam darin bin, die 100%, die eingangs erwähnt wurden, auch zu halten. Der Kreisfußballwart, der Pokalspielleiter und Klassenleiter, der weiß, die 100% sind nicht zu erreichen. Nie. Niemals. Und egal, welche Einteilung ich treffe, egal, welche Entscheidung ich im Pokal treffe oder egal, welche Entscheidung ich in den Klassenleitungen treffe, es wird nie einen Konsens mit allen anderen geben. Und da ist es so, wie du schon gesagt hast, die Kompromissbereitschaft fängt ja bei einem jeden an. Kompromissbereitschaft heißt aber auch Verständnis für den anderen.
Eine Entscheidung oder etwas, wo ja auch eine Entscheidung getroffen wurde, eine sehr wegweisende, wie wir auch als Sportredaktion gefunden haben, war ja der gemeinsame Spielbetrieb mit Kreis Frankenberg. Dort wurde auch nach langem Hin und Her einfach mal gesagt, so, wir gehen diesen Weg jetzt. Blicken wir mal darauf. Wir finden, der Weg wird weitgehend geräuschlos begangen. Wir sind jetzt in der dritten Saison. Siehst du das ähnlich, dass sich das mittlerweile eigentlich alles problemlos eingegroovt hat?
Ja, sehe ich ganz genauso. Also die Klassenleitungen spiegeln mir das auch wieder. Wir haben Frankenberger Klassenleiter, den Karl-Heinz Kölling oder Michael Paulus, die mir widerspiegeln. Die Vereine, die von Waldecker Seite runterkommen in den Süden, das ist problemlos, die freuen sich. Mir wird von den Vereinsvertretern widergespiegelt, die im Südkreis gespielt haben, dass es total Spaß macht, mal andere Plätze zu sehen. Es ist was Neues, da muss man sich zwar erstmal drauf einstellen, überhaupt keine Frage, aber letzten Endes schwingt mir auch aus Vereinsseite nicht entgegen, das ist grob gesagt Unfug, was ihr da treibt, das macht das nicht, zumal es jetzt auch schwierig wird, das wieder zurückzudrehen.
Und man sieht ja auch an dem weiterhin leider Gottes Rückgang der Mannschaften im Spielbetrieb, auch nach dem Zusammengehen sieht man ja eigentlich, wie alternativlos das auch war, ne?
Ja, ganz klarer Fall. Also wir haben in der C-Klasse bei uns im Fußballkreis einen deutlichen Schwung gehabt. Natürlich auch durch Mannschaftszusammenschlüsse, die SGs, die da aufgekommen sind. Aber wir sehen halt auch insgesamt, dass es weniger wird. Weniger Bereitschaft, sich dem Sport zu verpflichten, in Anführungsstrichen. Es ist eine Pflicht, wenn man in einem Verein Fußball spielt, sich dann auch der Mannschaft zur Verfügung zu stellen und den Spielen. Und da ist nicht jeder mehr bereit.
Und in Sachen Spielbetrieb kündigen sich ja auch noch weitere Reformen an. Die große Spielklassenreform des Verbandes ist in der Diskussion seit Jahren, soll mittelfristig kommen. Du bist auch Regionalbeauftragter und bist ja auch in den Planungen mit drin. Kannst du noch mal kurz skizzieren, wie sieht das, wie sehen die Planungen aus? Was wird sich für die Vereine ändern? Und uns interessiert natürlich vor allem bei uns in einem Flächenlandkreis.
Grundsätzlich wird es so sein, dass wir, dass der Plan besteht, eine weitere Verbandsklasse reinzuziehen. Wir haben ein Modell skizziert in der Spielklassenprojektgruppe sozusagen. Das Modell liegt dem Verbandsvorstand vor. Wir haben es mehrfach auch schon andiskutiert. Da wird es jetzt zu Entscheidungen kommen, sicherlich über kurz oder lang. Letzten Endes ist wichtig, dass wir, so wie wir die Struktur vorgestellt haben, in dem Modell, dass wir in der Projektgruppe sagen, das ist das Ziel des Ganzen und das ist das, was uns auch im Flächenlandkreis letzten Endes irgendwo ein Stück weit weiterhilft.
Ja, Dick. In deiner Antrittsrede, habe ich gefunden, hast du gesagt, kein Platz für Rassismus, Antisemitismus, Gewalt und Hetze im Fußball. Was war der Anlass oder was hat dich dazu bewegt, diesen Satz zu sagen?
Es gab eigentlich keinen besonderen Anlass dazu. Also gab es wirklich nicht. Ich bin nur der Meinung, dass man sich nicht scheuen darf, das immer wieder gebetsmühlenartig an jeder Ecke ganz klar so zu benennen. Wir haben es vor Minuten wir haben ja darüber gesprochen, wie wir sozial momentan aufgestellt sind, dass wir alle merken, es wird irgendwie ein bisschen kribbeliger, wir sind alle ein bisschen angespannter, wir mosern alle unfassbar viel und wir wissen, wo politisch die Probleme liegen, wir wissen, sehen, wo es drauf hinausläuft und wie schwierig es sein wird. Und ich bin der Meinung, dass solche Sachen, das ist die einzige politische Aussage, die ich so treffen darf und kann, die ich auch sehr deutlich machen darf. Und die werde ich auch nicht müde, die zu erzählen. Dafür braucht man keine Begründung. Definitiv nicht.
Weil letzten Endes ist es so. Hast du sowas schon mal live erlebt, dass du gemerkt hast, hier läuft gerade was schief?
Nee. Live noch nicht. Also nicht auf unseren Fußballplätzen so in dem Sinne, dass man jetzt sagen könnte, dass es das kann auch nicht so laufen.
Du bist aber ja auch in anderer Funktion noch auf den Fußballplätzen unterwegs, nämlich als Schiedsrichter. Hast also da ja nochmal eine andere Sicht. Und wie man so hört, nehmen die Attacken auf die Schiedsrichter auch zu, zumindest was man so bundesweit hört. Attacken jetzt vor allen Dingen ja verbal noch gesprochen, aber auch körperlich. Wie erlebst du so den Umgang mit den Schiedsrichtern?
Jetzt muss ich sagen, dass ich als Schiedsrichter, wenn ich auf die Plätze fahre, man kennt mich ja. Die Vereine und Spieler wissen durch WLZ und HNA sicherlich, wen sie da vor sich haben. Ich persönlich erlebe da eigentlich gar nichts, muss ich sagen. Und ich weiß auch aus der Schiedsrichterei bei uns in Waldeck, dass das natürlich immer wieder ein Thema wird, aber jetzt nicht in dem Sinne, so wie es durch die Meldungen geht. Wir haben allerdings für uns festgestellt, dass wir auch da nicht wegschauen können und wir sehen natürlich, was passiert außenrum. Wir haben unsere Mittel und wir sprechen auch ganz oft mit unseren Schiedsrichtern, gerade in den Sitzungen, wo wir immer wieder darauf hinweisen, ja, passt auf, die Möglichkeiten haben wir. Und wenn ihr was habt, wenn ihr was spürt, dann sprecht uns an. Es ist ja auch so, dass ich zu den Sitzungen fahre als Kreisfußballwart oder auch als Klassenleiter in der Person, wo ich dann natürlich auch sage, wenn ihr was habt, kommt auf mich zu und sagt es mir auch gerne persönlich und dann gucken wir, wie wir da weiter vorgehen. Man darf diese Angst, die berechtigterweise auch durch die Medien natürlich transportiert wird, gerade im Hinblick auf neue Schiedsrichter, wir dürfen es nicht so weit kommen lassen, dass aufgrund dieser Geschichten die Schiedsrichterei leerläuft. Das dürfen wir nicht, da dürfen wir nicht hinkommen. Ich bin gerne Schiedsrichter, ich mache es unfassbar gerne, weil ich das für einen selbst eine totale Entwicklung darstellt. Man trifft jede Entscheidung, ne? Nicht nur die der Spieler trifft, wenn er einen Ball an Fuß hat, sondern wir treffen jede Entscheidung und gucken uns das Spiel in Gänze an und treffen sekündlich die richtigen Entscheidungen und oder auch die falschen, das kann ja auch sein. Aber letzten Endes merken wir, dass wir weniger Schiedsrichter haben, als wir sollten und dass es ganz schwierig wird, in den nächsten Jahren das wieder zu kitten, zu reparieren. Ja, es ist sicherlich auch den Meldungen geschuldet, die durch die Medien gehen. Aber ich kriege auch ganz oft zu hören, das würde ich nicht machen, man würde das nicht machen wollen, dann würde man sich von jedem anschreien lassen müssen. Auch das ist nicht so. Also das, als Schiedsrichter, wenn man jetzt auf die Plätze fährt, dann hört man sicherlich den Zuschauer schreien, aber die Sache ist ja, wie nah lässt man das an sich ran? Man darf sich sicherlich nicht alles gefallen lassen, das sollen die Schiedsrichter auch nicht, darauf sind sie auch angewiesen, dass sie oder hingewiesen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen müssen. Aber letzten Endes ist es so, wie man sich das auch annimmt, der ganzen Sache.
Jetzt sind wir im aktuellen, angespannte Lage, aber klare Positionierung eurerseits zu diesen Themen. Schauen wir mal zum Abschluss so ein bisschen in die Zukunft. Was würdest du den Vereinen in Waldeck-Frankenberg, kann man jetzt sagen, mit auf den Weg geben, die gerade um Spieler oder um Ehrenamtliche ringen?
Da hatte ich in Ense auch schon mal einen Nebensatz fallen lassen. Letzten Endes hadere ich natürlich auch als ehemaliger Vereinsvorsitzender mit der Generation, die da jetzt kommt, mit der Spielergeneration oder mit dem Verhalten der Spielergeneration. Auch ich bin als Spieler irgendwann mal jung gewesen Und ich hätte es mir nicht erlauben dürfen, weiß ich nicht, freitagsabends das Training sausen zu lassen, um mich dann irgendwo in Diskotheken rumzutreiben, dann wäre mir was erzählt worden, definitiv. Das ist so. Das war aber eine andere Zeit. Wir müssen uns als Verantwortliche darauf einstellen, dass sich Zeiten ändern. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, der sich im Verein als Ehrenamtlicher verdingt, offen das Gespräch zu suchen, nicht zu sehr damit zu hadern, dass ich will jetzt gar nicht sagen, diese Generation, sondern dass die Generation, so wie wir sie im Moment erleben, so ist, wie sie ist. Und wir müssen versuchen, ich glaube, über das Selbstbildnis des Ehrenamts zu zeigen, Vereinsarbeit oder Vereinssport ist unfassbar wichtig, auch für einen persönlich. Und wenn man sich in der Gruppe, in einem Verein betätigt, sei es als Spieler oder als Ehrenamtlicher, es ist ein unfassbarer Mehrwert für einen selbst. Und das ist das, was wir transportieren müssen. Und das fängt bei uns eigentlich an als Kreisausschuss. Wir transportieren jedem, mit dem wir sprechen hier, ehrenamtliche Arbeit, ehrenamtliche Betätigung ist was unfassbar Wichtiges, macht bitte weiter. Und so müssen das die Vereinsverantwortlichen natürlich auch mit den Spielern machen. Ich sage jetzt müssen, es ist ein bisschen hart gesprochen, weil letzten Endes ist der Frust auch da natürlich immer hoch. Wir haben es bei der Vereinsvertretersitzung natürlich auch klar gehört. Es ist schwierig, als Beispiel, wenn Testspiele anberaumt werden im Sommer, dass die durchgezogen werden. Das war so der Aufhänger des Ganzen, weil dann Spieler kurzfristig absagen oder sowas. Aber das haben wir mittlerweile in der Meisterschaft auch schon. Deswegen versuche ich so ein bisschen den Blick dafür zu öffnen, dass das Leben im Verein sich auch verändert. Und wir das nicht hinnehmen müssen, sondern wir weiter daran arbeiten müssen, um zu zeigen, dass das Leben im Verein ein tolles ist. Und das ist das, was wir den Vereinen mit auf den Weg geben müssen. Also Kopf oben behalten, nicht im Frust versinken. Ja, wir haben die Probleme, aber sicher sein, wir haben sie alle. Also wir haben alle die gleichen Probleme. Und das nicht nur im Verein, nicht nur im Fußballkreis, nicht nur in der Region, nicht nur in Hessen. Ich habe kürzlich am Montag mit einem Mitglied des Kreisfußballausschusses Hochsauerland telefoniert, über längeren Zeitraum, eine Dreiviertelstunde, der mir die ähnlichen Probleme darlegte. Und wir uns eigentlich nur im Arm gelegen haben und haben gesagt, ja, das haben wir auch alle. Das ist nur einfach so. Das hört sich so ein bisschen an wie hinnehmen, aber das müssen wir nicht. Wir können auf die kommende Generation zugehen und können auch da Fragen stellen, wie können wir es denn besser machen.
Strategie steht, genau, gestalten, der Auftrag steht auch. Jetzt letzte Frage, der Blick in die Zukunft, direkt in 5 Jahren. Wie soll der Fußball in unserem Landkreis, im Waldeckerland, dann aussehen?
Die Frage ist, wo entwickeln wir uns in 5 Jahren hin? Letzten Endes haben wir wollen wir nicht, dass ein weiterer Mannschaftsschwund da sich so darstellt, wie er in den letzten Jahren sich darstellt. Das wird sich vermutlich leider nicht vermeiden lassen. Wir sehen, dass, ich habe es schon erwähnt, die Bereitschaft nicht mehr so da ist, als Fußballer sich einer Sache zu verpflichten. Es gibt ein Überangebot an anderen tollen Dingen, die man so machen kann. Das ist auch super und das soll auch so sein. Ich glaube, wenn ich mich wirklich festlegen müsste, wo stehen wir in 5 Jahren? In 5 Jahren haben wir hoffentlich eine Spielklassenstrukturreform vom Verband. In 5 Jahren stehen wir mit den Mannschaftszahlen da, wo wir jetzt stehen. Weil das würde in der Mannschaftszahl eine Stagnation darstellen. Im Schiedsrichterwesen würde ich hoffen, dass mehr Schiedsrichter da sind. Und im Jugendwesen würde ich mir wünschen, dass wir mehr Jugendmannschaften haben. Und im Frauenwesen würde ich mir auch wünschen, dass sich noch mehr Frauen bereit erklären, gegen den Ball zu treten.
Der Kollege Spohr wird das begleiten. Bis dahin, in 5 Jahren sprechen wir uns wieder.
Gerne.
Dirk, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke. Sehr interessant, vom großen Weltfußballverband ins Waldecker Land sozusagen. Vielen Dank, viel Gestaltungskraft und viel Kraft für die Zukunft, Thorsten. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Dirk Emmert Landkreisfußballwart im Waldeck, im Waldecker Land. Und wie ist es mit dir? Spielst du Fußball? Wie sieht es bei dir auf dem Platz aus? Was hast du für Erfahrungen gesammelt? Sag es mir gerne. Gib mir eine Rückmeldung per WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder als E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Korbach. Stadtgärtner Gerd Schürmann hat es in gleich zwei Ausschüssen angekündigt, im Ausschuss für Bauen und Umwelt und im Haupt- und Finanzausschuss. Korbach pflanzt in den kommenden 10 Jahren 1.500 Bäume. Das ist zumindest der Plan. Was das konkret bedeutet, es gibt 1.478 mögliche Pflanzstandorte. Das hat ein Sachverständigenbüro in der Kernstadt rausgerechnet. Verteilt auf 110 Flächen übrigens im Stadtgebiet. Einen fertigen Pflanzplan gibt es nicht. Der kommt erst nach dem Beschluss, wenn das kommen sollte in dieser Woche, auch weil an vielen Stellen erst geprüft werden muss, was unter der Erde liegt, Leitungen zum Beispiel. Für die ersten Pflanzungen stehen aber auch schon mal 371.000 Euro bereit. Die Kosten schwanken übrigens stark, nur dass du mir einen Eindruck machen kannst. Ein Baum auf freier Fläche kostet rund 500 Euro. Dafür sind 100 Standorte beantragt. Ein neuer Straßenbaum kostet zwischen 7.500 und 15.000 Euro, weil da mehr Technik und mehr Platz gebraucht wird. 60 Standorte sind dafür vorgesehen. Am Hanseplatz zum Beispiel sollen 6 Bäume, die bisher nur schmücken, aber keinen Schatten spenden, durch Bäume mit größerer Krone ersetzt werden. 5.000 Euro pro Baum. Es zeigt aber, was Klimaanpassung im Kleinen bedeutet. Kein großes Programm von oben, sondern lokale Entscheidungen von Menschen, die wissen, was sie machen. Und das war es mit dieser Folge. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de. Der Link ist in den Shownotes. Gib mir gerne Feedback zur Folge und erzähl mir, welche Themen dich brennend interessieren. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast auch bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.